Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Jetzt wäre ich hier fast vom Stuhl gefallen. Ich bin noch ein bisschen schwach, ganz ehrlich. Nee, Quatsch, alles wieder gut. Nach krank kommt gesund und manchmal dauert krank auch ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin, hab den Eindruck, um mich rum sind alle krank. Ich war es dann auch, wie ihr ja wisst. Hab gedacht, letzte Woche schon, oh, ich bin auf dem Weg der Besserung. Nö, diese Woche hat's mich dann nochmal schön richtig verrissen, kommt dann nochmal vor. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich habe ja nichts gegen diese Masken gehabt, ne? Sie haben ja ihren Dienst getan, zumindest zeitweilig. Aber sie haben uns natürlich auch vor allem geschützt. Also vor allem, allem, allem. Das heißt, wir haben überhaupt kein funktionierendes Immunsystem mehr. Deshalb, glaube ich, haut uns jetzt gerade alles so derartig um, dass gefühlt jeder Zweite im Bett liegt und Schüttelfrost hat. Also allen, die krank sind, an dieser Stelle gute Besserung. Ihr wisst, nach krank kommt gesund. So. Und für die, die noch ein bisschen so in der Rekonvaleszenzphase sind oder die noch nicht ganz fit sind, hätte ich das Buch der Woche. Das ist so spannend und so ein richtiges Winterbuch und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich stell's euch vor. Das Buch der Woche ist ein Winterbuch und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Seit Björk Isdal als Profilerin durch ein Fehlurteil in Ungnade gefallen ist, arbeitet sie als Wutcoach und Drogenberaterin. Ihre psychische Verfassung ist seit dem Vorfall nicht viel stabiler als die ihrer Klienten. Wiederkehrende Albträume um eine Schneelandschaft suchen sie nachts heim. Als sich eine drogenabhängige Patientin vor Björks Augen auf brutale Weise umbringt, findet sie einen Zettel mit der Aufschrift »Ich weiß, warum du Albträume hast«. Auf der Suche nach einer möglichen Verbindung zu dieser Frau wird nach und nach klar, dass deren Tod kein Selbstmord war und welchen Dämonen sich Björk stellen muss. Natürlich habe ich auch die ersten Sätze für euch. Alles, was ich fürchte, ist mit einem Mal da, lebensecht und detailliert. Eine Kette, die mich festhält, der widerliche Gestank, der Schnee auf Kopf, Schultern und Beinen. Ein Schrei will durch meinen Hals nach oben, lass mich raus! Es ist nur ein Gedanke, lass mich gehen! Keine Reaktion, nicht mal ein Blick in meine Richtung, nur ein Schatten, der im Unwetter verschwindet. Die Hoffnung stirbt, der Schnee fällt, legt sich um mich, bis alles weiß ist. Voller Angst zerre ich an den Ketten und versuche, mich loszureißen, huste, rutsche weg, huste wieder, bis mir schwarz vor Augen wird. Das alles führt zu nichts. Es hilft mir nicht weiter. Ein großartiges Buch, ein Thriller, der ganz atmosphärisch, ganz tiefgründig und sehr, sehr packend ist. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Er ist wirklich etwas, was lange im Gedächtnis bleibt. Er kommt von Hilde Palladino, das ist eine norwegische Autorin, die seit 20 Jahren durch die Welt reist und die es liebt, nur wenige Dinge zu besitzen. Die den Schnee fürchten, ist ihr Debüt. Und ich finde, sie hat das ganz großartig gemacht. Die den Schnee fürchten von Hilde Palladino ist bei Blanc Vallée erschienen. Wie ihr ja wisst, bin ich ein bekennender Dschungelfan. Ich weiß, das hat irgendwie alles gelitten in den letzten 20 Jahren, seitdem es diesen Dschungel gibt. Und am Anfang war es wirklich spektakulär und neu und großartig. Aber ich bin irgendwie immer dran hängen geblieben. Und das ist tatsächlich so, wie wenn du eine Spinne an der Wand siehst. Du findest es ganz furchtbar, aber du kannst nicht weggucken. Deshalb gucke ich das auch. Und wenn ich die erste Folge gesehen habe, dann bleibe ich auch meistens dabei, weil dann lernst du so ganz langsam die Leute kennen. Jetzt ist in diesem Jahr im Dschungel irgendwie sehr viel Influencer los, würde ich mal sagen. Leute, die ich wirklich noch niemals in meinem Leben kannte. Was ich jetzt auch nicht immer unbedingt schade finde, dass ich die vorher nicht kannte. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr lustig und ich lerne total viele neue Wörter im Dschungel. Also ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, weil ich so faszinierend finde, was man da alles lernt. Zum Beispiel komplett focused, sagen die da. Oder jemanden judgen. Oder mit Leuten connecten. Oder so fake sein. Ich frage mich dann immer, sprechen die jetzt echt eine komplett andere Sprache als ich? Also es ist bei denen immer irgendwo was Englisches drin. Du musst wirklich aufpassen, dass du den Anschluss behältst, weil schwierig, echt ganz, ganz schwierig, aber zwischendurch auch wirklich lustig. Und es waren auch in diesem Jahr Leute dabei, die ich wirklich faszinierend fand. Heinz Hönig zum Beispiel gehörte dazu, von dem ich eigentlich so gar keine große Meinung hatte. Ich weiß, dass der super tolle Filme gedreht hat und Serien, der König von St. Pauli, der große Bellheim, das Boot. Das ist mir alles ein Begriff. Ich weiß, dass er ein großartiger Theaterschauspieler ist und ich habe mich ernsthaft gefragt, warum geht so jemand in den Dschungel? Naja, wenn du dich ein bisschen damit befasst, dann weißt du warum. Aber ich fand, er hat sich so tapfer geschlagen, dass ich jetzt wirklich diese Woche Post an ihn richten wollte. Lieber Heinz Hönig, mit 72 ins Dschungelcamp. Ich habe mich von der ersten Sekunde an gefragt, wie groß der Druck sein muss, damit man sowas macht. Ich wollte noch nicht mal mit 30 drin sein. Aber es ist, wie so vieles, wohl eine Frage des Geldes. Du hast zwischen Influencern und Sternchen gewirkt wie ein Fremdkörper, wie ein Normaler unter komischen Menschen. Du hast sogar das Wort Theater erwähnt und deine Mitbewohner mussten kurz nachdenken, was das doch nochmal war. Gut geschlagen hast du dich, auch wenn du etwas leise warst und ich manchmal erschrocken war über deine körperliche Verfassung. Du wirktest phasenweise verwirrt und desorientiert und die Namen der Menschen, mit denen du 24 Stunden zusammen warst, konntest du dir auch nicht merken. Aber du hast es gerockt und ich hatte den Eindruck, dass du niemals, niemals, niemals freiwillig abgebrochen hättest. Das haben dann die Dschungelärzte für dich getan. Hohe Luftfeuchtigkeit, viel Regen, hohe Temperaturen, all das hat dir nicht gut getan und dein Husten, den du in den letzten Tagen entwickelt hast, hat sich gar nicht gut angehört. Jetzt bist du raus, wieder bei deiner Familie, bei deinen kleinen Söhnen, die du weinend vermisst hast und ich habe mich für dich gefreut. Du warst stark, du hattest Biss und du hast es den Jüngeren gezeigt. Du gehörst nicht zum alten Eisen. Und deine Gage in Höhe von 150.000 Euro kannst du auch behalten, weil ja nicht du aufgegeben hast, sondern weil die Umstände dein Bleiben verhindert haben. Mach's gut, lieber Heinz Hönig. Komm zu Kräften und genieß deine Familie. Ich schick dir liebste Grüße, deine Martina. Ja, da war eine Menge los in der Welt der Promi-Stars und Sternchen. Und natürlich war auch wieder was bei den Pochers los. Es tut mir leid. Ich denke, jede Woche, das kannst du jetzt nicht schon wieder machen, ne? Du kannst jetzt nicht schon wieder was von Amira und Oliver Pocher erzählen. Und ich denke auch jede Woche, wenn ich es euch dann erzählt habe, so für nächste Woche ist da bestimmt, kehrt mal bestimmt Ruhe ein. Nee, Leute, es passiert wirklich jede Woche was. Diese Woche war es so, dass Amira eine große, große Schlagzeile in einer großen, großen Zeitschrift hatte und die hieß »Olli, lass mich bitte glücklich sein«. Also sie hat wirklich einen ganz, ganz großen Appell an ihren Ex-Mann gerichtet, dass sie jetzt bitteschön mit ihrem neuen Lover glücklich sein möchte und dass er sie in Ruhe lassen soll und dass er nicht so gehässig sein soll, dass er sie nicht benutzen soll, um Gags auf ihre und seine Kosten zu landen. Sie möchte einfach nur ihr Glück genießen. Boah, also ich muss da wirklich manchmal Atem holen, weil ich es nicht fassen kann, wie schrecklich das da ist. Ich denke dann immer an die Kinder, die haben, glaube ich, also der Oliver Pocher hat, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Kinder. Und die kriegen das doch alle mit. Also ich meine, wie furchtbar für die Kinder, wenn die mitkriegen, dass ihre Mutter irgendwann in der Zeitung geschrieben hat, Olli, lass mich bitte glücklich sein. Was für ein Bild, dass das auf ihren Vater und auf ihre Mutter wirft. Naja, es war noch mehr los in der Welt der Promi-Stars und Sternchen. Es drehte sich nicht alles um Familie Pocher. Schauspielerin Sandra Hüller muss nach ihrer Oscar-Nominierung erstmal durchatmen und sich an die neue Aufmerksamkeit gewöhnen. Sie hat irgendwie noch keinen Schimmer, was den Umgang mit Fans und Presse betrifft und hat es sich diese Woche ernsthaft mit einem Journalisten versaut, weil sie auf die Frage nach dem Namen ihres Hundes geantwortet hat, das ist mir jetzt zu intim. Okay, das wird noch einen Moment brauchen. Sie sagt, ich muss zwar morgens kichern, weil es so schön ist, aber ich finde es auch befremdlich, wenn ich mit dem Hund rausgehe und mir die Leute hinterherrufen. Ja, liebe Frau Hüller, so ist das. Oscar-Nominierungen fallen nicht vom Himmel. Und die, die nominiert werden, die erregen natürlich ein großes Interesse in der Öffentlichkeit. Das ist ja beim Beruf des Schauspielers eigentlich normal. Ganz normal findet diese Sache Heidi Klum. Heidi Klum hat diese Woche in einem Interview erzählt, dass sie eigentlich ein Geheimnis vor ihrer Tochter Leni behalten wollte. Und zwar, das ist das Geheimnis, ihres Sexuallebens. Aber die kleine Leni hat schon mit 8 Jahren Mamis Spielzeugschrank entdeckt und hat sich dann die ganze Zeit gefragt, was das für komische Utensilien sind, die bei Mama da im Nachttisch liegen. Heidi Klum war über diese Aktion sehr wütend, vor allen Dingen, weil die kleine Leni ihre Sachen zusammen mit einer Freundin durchsucht hat und dann durch die ganze Nachbarschaft ging, was denn die Frau Klum im Schrank liegen hat. Also ich persönlich kann das sehr gut verstehen. Ich hätte da auch keinen Spaß dran gehabt. Aber wie Kinder nun mal so sind, was machst du dran? Es war die Musiksensation diese Woche. Megastar Adele kommt für eine exklusive Konzertreihe nach Deutschland. Sie wird mindestens 4 Konzerte geben, am 2., 3., 9. und 10. August vor jeweils 80.000 Menschen auf dem Münchner Messegelände. Adele ist total glücklich darüber und sagt, ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt und ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen. Also ich glaube, wer da Karten will, der muss sowas von schnell sein. Die sind wahrscheinlich genauso schnell weg wie die von Taylor Swift. Ich bin ja eine bekennende deutsche Filmfanatikerin. Ich liebe ja deutsche Filme. Ich mag vor allen Dingen auch deutsche Thriller sehr gerne. Hab in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr gute deutsche Sachen gesehen. Und ich finde, da machen wir wirklich ganz, ganz große Sprünge. Es muss nicht immer ein Schweden-Thriller sein. Es kann auch aus Good Old Germany kommen und furchtbar, furchtbar spannend sein. Einen sehr spannenden Film habe ich diese Woche für euch rausgeguckt mit großartigen Schauspielern. Tod im Mombasa heißt ein Fernseh-Thriller mit Heino Ferch, der es mir echt angetan hat. Ein Anruf aus Kenia reißt den Hamburger Fotografen Moritz Wagner aus einem Shooting. Man habe die Leiche seiner kenianischen Frau aus einem See gefischt. Entsetzt reist Wagner, gespielt von Heino Ferch, in seine alte Wahlheimat. Da untersucht er mit Hilfe von Caroline Jacobs, einer guten Freundin seiner Frau, die Hintergründe des rätselhaften Todes, der ganz offenbar kein Unfall war. Die Spur führt in den Kongo, wo internationale Konzerne um Schürfrechte unter anderem für Kobalt rangeln. Das ist ein ganz brisantes Thema und dieser Film ist ein echt interessanter Mix aus Wirtschaftskrimi und Ehedrama. Mir hat er extrem gut gefallen. Ihr könnt ihn gucken in der ZDF-Mediathek und am Montag um 7:45 im ZDF. Ich freue mich sehr, weil wir haben heute ein total interessantes Thema. Es geht um Konflikte und die begegnen uns eigentlich überall da, wo uns Menschen begegnen, finde ich. Konflikte sind eigentlich nicht so schlimm, wie man immer denkt. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Alexandra Carmeng. Die ist systemische Beraterin, Coach und Trainerin. Die kommt aus Saarbrücken und lebt in Neunkirchen. Und ich freue mich total, dass du da bist. Wir sagen du, weil wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Und ich freue mich, dass wir heute dieses tolle Thema behandeln können.
Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Erzähl mir uns doch erstmal am Anfang, ab wann ist ein Konflikt denn ein Konflikt? Weil da gibt es ja eine Klaviatur an Nuancen bei so einer Auseinandersetzung.
Genau, es fängt eigentlich ganz harmlos an. Wir diskutieren über irgendetwas und dann wird es zum Streit, wenn man mit der Diskussion nicht weiterkommt. Und so in der dritten Stufe fangen wir an, nicht mehr zu sprechen, sondern Taten statt Worte zu machen. Wir reden weniger mit dem anderen, wir lassen vielleicht was weg, dass der andere aufmerksam werden soll auf das. Das ist noch okay bis zu dieser dritten Stufe. Das passiert im Alltag immer wieder. So das typische Beispiel, keiner räumt die Spülmaschine aus, dann räume ich sie auch nicht aus. Und irgendwann werden sie es merken, wenn kein Geschirr mehr
da
ist.
Bei uns stellen die einfach weiter Sachen rein.
Ist auch eine interessante These. Ja, und dann beginnt's aber in Stufe 4, wir bilden Koalitionen. Das heißt, wir gehen zu anderen Menschen, erzählen die Situation, sprechen darüber und hoffen natürlich darauf, dass die anderen Menschen uns beipflichten. Also wir sind die Guten, die Gegenpartei sind die Bösen. Und ab da sollte man aufpassen, weil dann fangen an, die Konflikte sich zu verhärten und da sollte man gegensteuern, wenn man das bemerkt, dass ich selbst entweder Unterstützung suche bei Dritten oder mein Gegenüber dies tut.
Was für Konfliktarten gibt es denn?
Wir haben 5 verschiedene Konflikte. Einmal den Motivkonflikt, den haben wir mit uns selbst, so den typischen Dialog, esse ich heute lieber Salat oder ein Schnitzel. Dann gibt es Bewertungskonflikte, Beurteilungskonflikte, Verteilungskonflikte, wo wir etwas streiten, was wir haben oder nicht haben möchte. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch die Beziehungskonflikte.
Und ich glaube, das sind die schlimmsten, oder?
Ganz genau, das sind die Grundlage allen Übels. Denn überall, wo wir natürlich mit Menschen zusammenkommen, gibt es Beziehungen, die wir eingehen. Und wenn die gestört sind, weil Vertrauen missbraucht wurde, weil vielleicht aber auch Neid da ist oder Missgunst, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil wir dann alle anderen Konflikten, die auf der Sachebene passieren, wir bewerten die dann. Uns ist der Mensch plötzlich nicht mehr sympathisch, wir glauben, der hintergeht uns und alles, was er dann tut, wird auf die Goldwaage gelegt. Und so entstehen natürlich ganz große Konflikte.
Vor allen Dingen entstehen auch Konflikte, aus denen man so leicht alleine nicht mehr rauskommt, ne?
Ja, ganz oft brauchst du da wirklich eine dritte Person, die dann moderiert, weil wir uns ja dann so fokussieren auf das. Also dieser eine Mensch, glauben wir, will uns etwas Böses, er will uns schaden und dann ist wirklich die Kleinigkeit, da streiten Leute oft, ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Und das ist dann das, was es ausmacht und die kommen meistens nicht mehr selbst raus.
Großes Thema heute in der Martina Straten Show sind Konflikte. Konflikte kannst du mit Kollegen, Nachbarn, Partnern, Eltern, Kindern, eigentlich mit allem. Ich habe selbst mit meinem Hund Konflikte, die ich austragen muss. Aber Fakt ist, mit sprechenden Menschen ist es ein bisschen leichter. So sollte man denken. Alexandra, wie reagieren wir denn auf Konflikte? Was machen die mit uns?
Ja, das ist noch eine Reaktion, die aus der Urzeit stammt. Als der Säbelzahntiger unsere Vorfahren angegriffen hatte, hatten die wenig Chancen. Die konnten entweder weglaufen, die konnten kämpfen oder konnten sich totstellen. Und das machen wir heute immer noch.
Also weglaufen, kämpfen oder totstellen?
Ganz genau. Wir flüchten vor Konflikten.
Mein Mann stellt sich tot an der Stelle im Übrigen.
Ja, da hat jeder so seine Lieblingsreaktion. Die einen stellen sich wirklich tot, die sagen nichts mehr oder verkriechen sich irgendwo in der Ecke. Die anderen verlassen das Zimmer, gehen jedem Konflikt aus dem Weg, sagen am liebsten gar nichts mehr und die Dritten kämpfen halt, die gehen sie ganz offensiv an und stellen sich den Konflikten entgegen.
Gibt es denn Menschen, die aufgrund dieser drei verschiedenen Reaktionen besser oder schlechter zusammenpassen? Also passt derjenige, der aus dem Zimmer geht, zu dem, der sich totstellt? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Nee, also alle drei Reaktionen sind, keine ist besser oder schlechter, aber wir brauchen sie in bestimmten Situationen. Und das ist wichtig beim Konflikt zu reflektieren. Wann lohnt es sich zu kämpfen? Wann gehe ich den Konflikt an? Und wann ist es vielleicht auch mal besser, den Mund zu halten und mich totzustellen oder nicht zu sagen, weil ich einfach den Konflikt verlieren werde. Und das gelingt uns oft im Konfliktfall nicht, diese Reflexion im Vorfeld. Wäre aber gut, wenn wir es tun würden.
Was sind denn so die Triggerpunkte in so einem Konflikt? Da hat doch jeder für sich wahrscheinlich etwas, was einen in den Wahnsinn treiben kann.
Ja, jeder Mensch hat solche Triggerpunkte, die kommen meistens aus der Kindheit. Und das sind so Punkte, wenn andere Menschen uns verletzen oder wenn wir ihnen plötzlich nicht mehr vertrauen können. Und die sitzen ganz tief und dann sind wir vielleicht im Job in einer Reaktion drin. Das passiert in einer Besprechung und es drückt uns so an, weil wir sagen, das kommt genau auf den Punkt, der uns seit der Kindheit irgendwie piekst. Und da wäre es wichtig, dass wir hinschauen, weil eigentlich jeder hat mindestens einen dieser Triggerpunkte, wo man sagt, dort werde ich immer wieder verletzt. Liegt aber oft nicht am Gegenüber, sondern an mir selbst, weil das meine wunde Stelle ist.
Und was ist denn ein Tipp, von dem du sagst, dass man diese Konflikte im Alltag sich besser davor schützen kann oder dass man auch etwas üben kann an diesem Konflikt? Also du hast ja in deinen Büchern, du hast auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, hast du immer so Übungen drin. Was kann ich denn üben, wenn es mir jetzt gut geht in einer guten Phase?
Ich kann vielleicht eins mir klar machen, den Perspektivwechsel. Das ist was ganz Wichtiges im Konflikt, dass ich wirklich sage, wenn so ein Konflikt angeht, glaube ich ja immer, ich bin im Recht. Und ganz bewusst die Perspektive des anderen einzunehmen, zu sagen, wie könnte es denn dem oder derjenigen jetzt gehen? Was denkt er sich dabei? Warum reagiert er so? Und das hilft im ersten Fall schon mal zu sagen, ja, nicht nur meine Seite ist die richtige, sondern auch die andere Seite. Mhm. Und das mache ich am besten, wie du es schon gesagt hast. Wenn ich Ruhe habe, vielleicht das mir auch aufzuschreiben, meine Perspektive, die andere Perspektive und dann vielleicht auch zu schauen, wo ist denn eine Schnittmenge? Was wollen wir beide denn nicht? Oder was wollen wir beide denn? Mhm. Und das hilft oft schon, so einen Konflikt vorzubereiten, indem ich sage, ich schaue mir zumindest mal alle Seiten an.
Ich weiß nicht, wie viele Konflikte ich in meinem Leben schon ausgetragen habe, aber es waren einige. Und wir haben eben über die drei Arten gesprochen, mit denen Menschen mit Konflikten umgehen, indem sie sich totstellen, indem sie weglaufen oder indem sie kämpfen. Ich gehöre eindeutig zu den Kämpfern, was nicht immer leicht ist, Alexandra. Erzähl doch mal, warum es uns so schwer fällt, Kritik anzunehmen und damit klarzukommen.
Ja, uns allen geht's so, wir mögen Kritik und Konflikte nicht, weil das immer mit ganz großen Emotionen behaftet ist, also Wut, Trauer, Ängste und so weiter. Und deshalb lehnen wir das von Grunde auf ab. Aber kein Konflikt oder keine Kritik ist was ganz Schlechtes. Oft hat es auch den Vorteil, dass wir daraus lernen können und uns weiterentwickeln können.
Wie verpackt man die denn am besten? Weil egal, was man, wie man es sagt, es ist ja dann trotzdem Kritik. Aber es gibt wahrscheinlich Abstufungen zwischen, mein Gott, hast du das bescheuert gemacht, und vielleicht könnten wir das nochmal überarbeiten. Oder sehr schöner Spruch, da war schon viel Schönes bei. Aber das hört sich dann so aufgesetzt an, weißt du? Aber wie verpackt man es denn gut?
Genau, die Leute sind oft sehr kreativ in den, wie sie es in der Möglichkeit ist anzusprechen. Es gibt da ein relativ einfaches Schema. Das nennt sich das www.feedback-Schema. Also ich beschreibe dem anderen erstmal meine Wahrnehmung. Mir ist aufgefallen. Ich habe bemerkt, also so aus meiner Sicht, was hier jetzt gerade nicht rund läuft bei uns. Dann das zweite W ist die Wirkung. Was macht es denn mit mir, die Situation, dass es mich aufregt, dass ich verunsichert bin? Also ich spreche in erster Linie von mir. Und im dritten Schritt äußere ich den Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wir das künftig so und so machen. Und durch diese drei Ws mache ich keine Schuldzuweisung. Ich sage nicht zum anderen, du machst immer so und so, sondern ich spreche in Ich-Botschaften, und durch die drei Ws beschreibe ich einfach nur die Situation, wie sie bei mir ankommt. Und somit hat mein Gegenüber die Möglichkeit, nachzudenken, sacken zu lassen und dann zu reagieren.
Aber Alexandra, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Wenn du Kritik übst, bist du ja manchmal auch emotional in so einer kleinen Ausnahmesituation. Da gelingt es vielleicht nicht immer, an die drei Ws zu denken. So ein SOS-Tipp vielleicht?
Also es geht mir auch selbst so, obwohl ich viel mit den drei Ws arbeite. Ich finde, manchmal darf es auch raus müssen.
Okay.
Also man
Gott
kann auch
Dank.
Manchmal
Hatte
sagen...
Hatte schon Angst vor dir kurz.
Nein. Also ich glaube, da sind wir alle nicht immer kontrolliert. Aber wenn wir es können und es vorbereiten können, dann sollten wir mit den drei Ws arbeiten. Ansonsten darf man dahinterher auch mal sagen, es tut mir leid, ich habe mich im Ton vergriffen oder habe jetzt was gesagt, was einfach nicht in Ordnung war.
Sag mal, Alexandra, kann man denn Empathie zum Beispiel lernen, und wie kann man das lernen?
Also die Empathie ist mit das Wichtigste, wenn ich Konflikte angehen muss. Und manche Leute haben ja viel davon, die anderen eher weniger. Ich kann mich aber versuchen, in Menschen hineinzuversetzen, indem ich die einfach beobachte, gut wahrnehme. Wie reagieren die jetzt? Sind die traurig? Sind die wütend? Was passiert so auf der emotionalen Ebene? Und das drückt sich natürlich über Körpersprache aus. Dann ist es ganz wichtig, an Konfliktlösungen offen ranzugehen. Nicht so mit einer vorgefertigten Meinung im Kopf, sondern zu sagen, ja, ich höre mir auch mal an, was das Gegenüber zu sagen hat. Und so der dritte Punkt ist für mich so, es gibt immer Leute, die dich beeinflussen möchten, und das so auszublenden im Konflikt. Wirklich in dem Moment so auch reinzuspüren ein bisschen, wie geht's dem anderen jetzt? Was kann der mir geben? Was will ich ihm geben? Weil das Empathie, das ist für Menschen, die das gar nicht gut können, ist das schwierig. Aber da muss man Geduld mit sich haben und vielleicht einfach mal ein Stück überlegen, wie geht's dem jetzt oder warum verhält er sich auch so? Und dann kann man das langsam trainieren, erfordert aber viel Zeit.
Die meisten Leute haben vor Konflikten Angst. Also ich kenne niemanden, der sagt, juhu, heute habe ich mich wieder mit jemandem gestritten oder habe ich mich mit jemandem auseinandersetzen müssen. Dabei muss man eigentlich gar nicht Angst haben, weil das kann ja auch was, ich sag mal, Kreatives sein, ne? Also da kann was Gutes bei rauskommen.
Ja, Konflikte haben leider so ein schlechtes Image. Die mag keiner gerne. Ich sag immer, die reinigen die Luft wie ein Gewitter. Also manchmal muss es auch mal knallen. Da müssen auch mal ein paar Emotionen ausgetauscht werden. Und grundsätzlich sollten wir uns auf Konflikte auch einlassen. Also viele rennen ja von den Konflikten weg. Und Konflikte anzunehmen und gut zu kommunizieren im Konfliktfall, das ist das A und O. Das heißt nicht, dass der immer sofort gelöst ist. Manchmal müssen wir auch aushalten, dass vielleicht mal 2-3 Tage schlechte Stimmung ist. Aber im Grunde haben Konflikte für mich sehr viel Positives. Und wenn die dann gelöst sind, geht's oft mit einer guten Dynamik weiter.
Ja, vor allen Dingen, ich finde das ganz schrecklich, wenn so Konflikte in so schwelen, ne? Du weißt ganz genau, ich nehme jetzt noch nur den Job, du hast da irgendein Beef mit irgendjemand und du löst das nicht und du bist jeden Tag wieder mit dieser Person konfrontiert und du musst jeden Tag wieder die Entscheidung treffen, es nicht zu lösen. Also ich bin da immer schnell dabei und sage, können wir da mal kurz drüber reden? Es ist ja eigentlich auch was Wertvolles, so Kritik zu bekommen, oder?
Total. Also ich finde erstmal, wie du jetzt gesagt hast, das anzugehen ist das Wichtige, sich zu trauen, auch den Mut zu haben, die Konflikte anzugehen und das dann auch annehmen zu können. Weil wir denken oft, man will uns etwas Böses mit dem Konflikt. Das ist aber nicht so. Ich höre vielleicht Dinge über mich, die mir selbst noch nie aufgefallen sind und die kommen vielleicht bei anderen auch nicht gut an. Und dann habe ich ja die Chance dadurch, mich auch zu verändern. Das tut manchmal weh und keiner hört gern schlechte Dinge über sich. Aber ich glaube, sie bringen uns wahnsinnig weiter, Konflikte, und sie sind grundsätzlich gut.
Ich danke dir ganz ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich möchte natürlich noch auf dein Buch hinweisen. Das hast du jetzt gerade rausgebracht. Da geht es um professionelle Konfliktbewältigung, so heißt das auch, von Alexandra Carmeng. Ich danke dir, dass du hier warst und freue mich auf das nächste Buch und deinen nächsten Besuch hier bei mir.
Vielen Dank, liebe Martina.
Ja, das war schon wieder für mich. Ich fand es total schön mit euch. Ich habe es sehr genossen. Falls irgendjemand meinen Freund Arne vermisst hat in diesem Podcast heute, der ist in Urlaub. Den habe ich dann auch mal in Urlaub sein lassen, weil es sehr schwierig war, den per Telefon zu erwischen. Aber nächste Woche ist er wieder dabei. Und bevor ich jetzt gehe, habe ich natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Du kannst nicht ändern, was bereits passiert ist. Verschwende also keine Zeit damit, darüber nachzudenken. Mach weiter, lass los und komm darüber hinweg. Ich finde den Spruch großartig, weil der sowas impliziert, wie sich selber auch mal in den Hintern zu treten und zu sagen, hey, das, was passiert ist, ist passiert. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Ich kann nicht mehr die Zeit zurückdrehen. Ich kann mein Leben nicht mehr umstellen wie so ein Puzzle und nochmal von vorne anfangen. Ich muss damit jetzt irgendwie klarkommen und ich muss damit jetzt irgendwie weiterleben. Und dass das nicht einfach ist, in manchen Fällen, das steht außer Frage. Aber dass es nicht leichter wird, wenn man das Alte nicht gehen lässt, das steht auch außer Frage. Deshalb muss man sich jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden. Mache ich es mir einfach oder mache ich es schwer? Oder versuche ich, einen Mittelweg zu gehen? Ich wünsche euch, dass ihr das in der ein oder anderen Art und Weise schafft. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche im Podcast wiederhören. Ich freue mich aber auch darauf, wenn wir uns in der Martina Stratenshow hören. Wo auch immer wir es tun, bis wir es tun, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.